gibt ein Land, in dem tobt ein so brutaler Krieg, dass mehr als 11 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die Wahrscheinlichkeit, jetzt zu wissen, um welches Land es geht, ist wohl nicht so groß. Es geht um den Sudan. Die Vereinten Nationen sprechen nicht umsonst von einem vergessenen Konflikt. Bei FKM schauen wir deshalb heute bewusst auf diesen Krieg und wollen ihn besser verstehen. Gemeinsam mit Nina Amin aus dem ARD-Studio Kairo erfahren wir, wer dort gegeneinander kämpft und warum mächtige Länder die Kriegsparteien unterstützen. Wir klären, wie konnte es zu so viel Tod, Hunger und Zerstörung kommen in einem Land, in dem die Menschen noch vor gar nicht langer Zeit große Hoffnung hatten, bald in einer friedlichen Demokratie zu leben. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 26. November. Hallo Nina.
Hallo.
Der Sudan ist ja eins der Länder, aus denen wir hier im Studio Kairo berichten, in die wir natürlich auch reisen, um mit den Menschen zu sprechen und einen persönlichen Eindruck auch von der Lage vor Ort zu bekommen. In den Sudan kommen wir schlicht im Moment nicht rein. Also wir bekommen von den offiziellen Stellen kein Visum, um einzureisen. Das geht nicht nur uns so, sondern auch anderen Kollegen. Und gut, abgesehen davon ist es natürlich in manchen Landesteilen jetzt wegen des Krieges auch einfach zu gefährlich. Aber klar, das macht die Einordnung für uns nicht leicht. Das heißt, wir sind natürlich immer froh, wenn wir hier in Kairo Sudanesinnen und Sudanesen treffen können. Ägypten hat ja eine Grenze im Süden mit dem Sudan. Also es sind sehr, sehr viele Menschen über diese Grenze ins Land geflohen, als die Kämpfe ausbrachen. Die ägyptischen Behörden sprechen davon, dass hier mehr als 1,2 Millionen Menschen sind, die ins Land gekommen sind. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat etwas niedrigere Zahlen, aber es sind sehr, sehr viele Sudanesen und Sudanesinnen in der Stadt.
I was working in a local hospital in Khartoum.
Ja, das ist eine junge Sudanesin, Adil Abdessaid heißt sie. Die kommt aus Khartoum, also der Hauptstadt des Landes. Und die ist jetzt seit Mai dieses Jahres hier in Kairo. Wir haben die 28-Jährige auch hier kennengelernt. Also sie musste fliehen aus ihrem Land, nachdem sie gerade ihre Ausbildung fertig hatte. Sie hat da angefangen, als junge Assistenzärztin zu arbeiten. Und hat uns erzählt, dass sie da schon ganz grauenhafte Dinge sehen musste als Ärztin.
We received a 12 years old young child, she was a female, and she came to us crying with her mother, and she was bleeding, and I was so emotionally attached.
Beispielsweise hat sie uns erzählt, wie mal eine Mutter zu ihr kam mit der 12-jährigen Tochter. Offensichtlich war die Tochter vergewaltigt worden.
And I was shocked by like the appearance of this child with her blood mixed with her mother's tears.
Sie hatte sich einen Monat lang versteckt, meinte sie, vor den RSF-Kämpfern, die durchs Viertel gezogen sind. Und sie hatte halt Sorge, wenn sie gefunden wird, als Ärztin, dass sie halt entführt worden wäre und als Ärztin gezwungen werde, die verletzten Kämpfer zu behandeln. Und deswegen hat sie gesagt, hat sie sich auf den Weg gemacht nach Kairo. Und sie ist aber natürlich im Kontakt mit Menschen in ihrer Heimat, mit anderen Ärzten und berichtet da auch von fürchterlichen Dingen, dass es ja an der Tagesordnung fast ist. Plünderung, Vergewaltigung, Tötung und dass die Lage im Land einfach schlimm ist. Vor allem die humanitäre Lage, die ist sehr, sehr schlimm. Also viele Menschen haben in diesem Krieg, den es jetzt seit anderthalb Jahren dort gibt, ihr Leben verloren. Also es sind sehr, sehr viele Menschen auf der Flucht. Nach UN-Angaben sind es jetzt 11 Millionen Menschen, die seit April letzten Jahres auf der Flucht sind. Also es sind sehr viele Menschen geflohen vor den Kämpfen in Khartoum, in der Hauptstadt. Dort sind letztes Jahr im April die Kämpfe ausgebrochen, haben sich dann aber sehr schnell auch ausgeweitet auf den Bundesstaat Al Jazeera beispielsweise. Das ist südlich von der Hauptstadt oder auch nach Darfur. Das ist ein riesiges Gebiet im Westen des Landes mit verschiedenen Bundesstaaten da wieder drin, also Nord-Darfur, West-Darfur, Süd-Darfur. Und diese Region Darfur, da spricht Human Rights Watch auch von ethnischen Säuberungen, die dort an den nicht-arabischen, also afrikanischstämmigen Bevölkerungsgruppen im West-Darfur verübt werden.
Das ist eine enorme, im Moment die größte Vertreibungskrise weltweit.
Ich habe mit dem deutschen Geschäftsführer von UNICEF gesprochen, Carsten Schneider. Der war jetzt mit seinem Team ein paar Tage in der Region um Port Sudan unterwegs.
Sehr erschütternd war ein kurzer Besuch in einem sogenannten Stabilisierungszentrum für Kinder, das UNICEF hier an dem Krankenhaus in Port Sudan unterstützt. 40 Kinder, das sind 40 von im Moment fast einer Dreiviertelmillion Kindern, die in diesem akuten Zustand sind, in dem wir Kinder eigentlich direkt auf eine Intensivstation geben würden, damit sie das überleben können. Also die Kinder leiden unter Hunger, das ist sicherlich das fürchterlichste Gesicht dieses Krieges. Sie leiden gleichzeitig unter Durchfall, anderen Erkrankungen, wie auch dem Choleraausbruch im Moment hier im Sudan.
Also, die Situation im Sudan ist dramatisch. Um diesen Konflikt besser zu verstehen, lass uns das Land erstmal nochmal verorten. Der Sudan liegt in Nordafrika, im Nordosten von Afrika genau, am Roten Meer und südlich von Ägypten. Wie würdest du das Land beschreiben?
Das Land ist wahnsinnig groß. Sehr viel Wüste, aber auch so subtropische Zonen im Süden beispielsweise. Im Sudan fließen der blaue und der weiße Nil zusammen zu dem eigentlichen Nil, also diesen tollen Fluss, den ich hier täglich bei meinem Blick aus dem Studio sehe. Der ist die Lebensader für ganz, ganz viele Menschen, weil er einfach natürlich Wasser bringt. Also für die Landwirtschaft auch im Sudan, die in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut wurde. Viele Menschen sind davon abhängig, was natürlich jetzt im Krieg auch ein Riesenproblem ist, weil die Felder können nicht bestellt werden. Das heißt, es gibt kein Einkommen, es gibt keine Nahrung. Der Sudan gehört zu den ärmsten Ländern weltweit, obwohl es ganz wertvolle Rohstoffe hat. Also es gibt Gold. Das war schon für die Pharaonen, damals hieß es noch Nubien, die Goldkammer schlechthin. Ja, und wie so oft kommen diese Rohstoffe, also das Gold, der Bevölkerung überhaupt nicht oder kaum zugute. Um dieses Gold wird auch seit Jahrzehnten gekämpft. Das ist auch verantwortlich für viele, viele Kriege. Und natürlich ist der Sudan deshalb auch für andere Länder so interessant. Also da kommen wir sicherlich später nochmal zu. Also es gibt da viele Interessen auch von außen. Und es gibt in diesem Land sehr, sehr viele verschiedene ethnische und religiöse Gruppen. Also es gibt im Sudan und Südsudan mehr als 100 Ethnien, also arabischstämmig, nicht arabischstämmig. Der Islam ist zwar offiziell die dominierende Religion, aber es gibt auch Christen. Wir haben beispielsweise den Südsudan, den jüngsten Staat der Welt, der sich ja 2011 unabhängig gemacht hat von dem Sudan. Da leben vorwiegend Christen. Und dorthin sind jetzt beispielsweise auch sehr, sehr viele Menschen geflohen vom Sudan in den Südsudan.
Der Südsudan gehörte zum Sudan und hat sich eben abgespalten und ist jetzt ein eigenes Land. Übrigens, darüber haben wir auch schon mal eine eigene Folge bei FKM gemacht. Den Link legen wir euch dann nochmal in die Shownotes. Lass uns jetzt mal genauer darauf schauen, wie es zu diesem Krieg überhaupt gekommen ist. Der Krieg ist im April 2023 ausgebrochen. Was ist im Sudan in den Jahren davor passiert?
Ich fange jetzt mal beim Jahr an, was sehr, sehr wichtig ist für viele Sudanesen und Sudanesinnen, mit denen ich auch gesprochen habe, und zwar das Jahr 2019. Da war es nämlich so, dass die Zivilbevölkerung auf die Straße gegangen ist. Ganz, ganz viele junge Sudanesen und Sudanesinnen haben da monatelang demonstriert, friedlich für demokratische Reformen, für einen Zivilstaat, gegen den Langzeitherrscher Omar al-Bashir, der das Land jahrzehntelang regiert hat. Und diese Proteste, die haben zum Sturz von Bashir geführt. Also, und ich habe erst vor kurzem, vor ein paar Tagen, auf dem Kairo International Film Festival hier einen Film gesehen. Madaneya heißt der, von dem Filmemacher Mohamed Zubahi. Madaneya heißt übersetzt Zivilstaat, und der hat da ganz gut das dokumentiert, diese Proteste von den Sudanesen, jung, alt, verschiedenste Ethnien, die da zusammen auf die Straßen gegangen sind und bei Sit-ins zusammen gesungen haben, Wände bemalt haben, total hoffnungsfroh waren, dass sich für ihr Land was ändert, dass eine bessere Zukunft kommt, für sich, für die Kinder. Ja, und im Endeffekt wurden diese Proteste dann aber auch blutig beendet.
Im Sudan hat das Militär mit einem Putsch Langzeitpräsident Bashir abgesetzt und die Kontrolle übernommen.
Das übernahm dann die Macht, gab sie teilweise an eine Zivilregierung, aber die Armee hat eben nie ganz diese Macht abgegeben. Sudans Armee wird angeführt von Abdel Fattah Burhan. Das ist sozusagen seit 2019 das de facto Staatsoberhaupt des Landes. Und dann kam halt 2021, Oktober, nochmal wieder so ein Knackpunkt.
Im Sudan hat das Militär geputscht. Es ist der zweite Umsturzversuch in dem ostafrikanischen Land innerhalb weniger Wochen. Der höchste General erklärte die Übergangsregierung von Premier Hamdok für abgesetzt.
Da wurde dieser zivile Teil der Regierung wieder gestürzt. Und dann regierte die Armee das Land zusammen mit der RSF, mit den Rapid Support Forces. Die sind sozusagen eine paramilitärische Einheit, inzwischen auch eine ausgewachsene, hochgerüstete Kampfeinheit. Wir haben viele Kämpfer. Die waren nach dem Sturz von Bashir auch an dieser Militärregierung beteiligt. Und im Endeffekt haben die sich jetzt aber abgespalten vor anderthalb Jahren und haben sich gegen den Armeechef der sudanesischen Armee, Burhan, gestellt.
Ein Machtkampf ist eskaliert zwischen zwei bewaffneten Gruppen und ihren machthungrigen Generälen. Auf der einen Seite Hemeti, Chef der RSF-Miliz. Auf der anderen Seite Al-Burhan, der Anführer der Armee.
Lass uns diese beiden Kriegsparteien noch mal genauer anschauen. Wer ist das jeweils genau?
Die Rapid Support Forces, die werden von Mohamed Hamdan Daglu angeführt, der wird auch Hemeti genannt. Das ist jemand, der hat eine lange Geschichte schon im Sudan. Seine Familie kontrolliert weite Teile des Goldhandels im Sudan. Damit ist Hemeti auch reich geworden und hat diese Rapid Support Forces, also seine Kampftruppe, aufgebaut, von der inzwischen gesagt wird, dass die halt genauso stark sind wie die sudanesische Armee. Und Daglo, oder Hemeti, wie er genannt wird, der hat halt Verbindungen beispielsweise zu den Vereinigten Arabischen Emiraten oder zu Russland. Und der de facto Machthaber Al-Burhan, also auch der Ansprechpartner für den Westen, der führt Sudans Armee an, die Luftwaffe auch. Der wird unterstützt beispielsweise von Ägypten und Saudi-Arabien. Und das sind die zwei Männer, die sich da gegenüberstehen und schlicht und einfach um die Macht kämpfen, ja.
Also eigentlich waren die mal zusammen an der Macht. Was hat die beiden dann zu Gegnern gemacht?
Also die Rapid Support Forces, die sollten eigentlich in das sudanesische Militär integriert werden. Das war der Plan, das war zumindest der Plan von Burhan. Und das hat halt nicht stattgefunden. Das wollte der Hemeti im letzten Moment nicht, hat sich abgespalten. Und seitdem bekriegen sich diese beiden hochgerüsteten Kampftruppen im Sudan.
Und dieser Krieg, der ist ja sehr brutal. Wir haben eben schon gehört, viele, viele Menschen sind auf der Flucht. Wieso sind die Auswirkungen für die Zivilbevölkerung bei diesem Bürgerkrieg so groß?
Also auf der einen Seite ist Sudans Armee, da werden Luftangriffe geflogen, bei denen natürlich auch immer Zivilisten ums Leben kommen. Also es gibt Bilder von Khartoum, von der Hauptstadt, wo weite Teile zerstört sind. Und selbst wenn da das Ziel ist, die Rapid Support Forces, also diese RSF-Kämpfer zurückzudrängen, ist es natürlich so, dass es auch immer Zivilisten trifft. Und auf der anderen Seite ist es so, es gibt diese Rapid Support Forces und denen werden schlimmste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Wir hören, dass sie Dörfer plündern sollen, dass sie ganze Landstriche verwüsten, dass sie Zivilisten töten, dass sie Frauen vergewaltigt. Also da wurde uns sehr viel erzählt, auch von der Ärztin in Kairo hier, die wir hier getroffen haben, haben wir am Anfang gehört. Oder es gibt auch andere Stimmen von Menschen, die geflohen sind aus diesen Gebieten, wo die RSF-Kämpfer unterwegs waren. Uns hat beispielsweise ein Vater gesagt, der seinen krebskranken Sohn in eine Klinik bringen wollte, die eigentlich in Anführungsstrichen nur 300 Kilometer entfernt ist von seinem Wohnort. Der brauchte tagelang für diesen Weg, weil er immer wieder an irgendwelchen Checkpoints, wie er sagt, von RSF-Kämpfern schikaniert worden ist, aufgehalten worden ist. Ihm wurden Dinge angedroht. Also das muss ganz, ganz schlimm sein, dass erzählen ganz, ganz viele Menschen aus dem Sudan, dass sie große Angst haben vor diesen RSF-Kämpfern.
Das klingt für mich jetzt so, als sei die Bevölkerung eher auf der Seite der sudanesischen Armee und weniger auf der Rapid Support Forces.
Das ist natürlich etwas, das ist für uns jetzt, ohne vor Ort zu sein, extrem schwierig einzuordnen. Aber es hört sich so an, von all den Dingen, die wir aus dem Sudan hören, von Menschen, von unseren Quellen vor Ort und von den Menschen, die wir hier treffen, dass das die Gefürchteten sind auf alle Fälle.
Also, die Zivilbevölkerung leidet extrem unter diesem Konflikt. Die, die geblieben sind, die müssen um ihr Leben fürchten. Die, die geflohen sind, die hungern unter anderem sehr. Es gibt eine Riesenfluchtbewegung. Was tut denn die Welt, um diesen Konflikt zu beenden?
Es gibt Bemühungen. Also es gab eine Friedenskonferenz in Genf, die ist aber gescheitert. Es gibt Aufrufe zur Waffenruhe. Jetzt gerade hat beispielsweise der UNO-Sicherheitsrat ein Papier für eine Waffenruhe ausgearbeitet. Da haben alle Mitglieder zugestimmt, bis auf Russland. Und ehrlich gesagt, und das ist auch mein Eindruck, die Vereinten Nationen sprechen von einem vergessenen Konflikt, weil der natürlich ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Es gibt den Krieg in Gaza, es gibt den Ukraine-Krieg. Darüber wird viel berichtet, viel gesagt. Beispielsweise Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die hat auch schon eingeräumt, dass man dort nicht genug hinschaut. Deutschland hat auch keine Vertretung mehr im Sudan. Und Menschenrechtsorganisationen, die beklagen das halt auch. Sie sagen, da passieren massive Menschenrechtsverbrechen, Massaker, Vergewaltigungen, weisen auch immer wieder auf das Leid der Kinder hin, dass so viele Kinder Hunger leiden, dass es Hungersnöte gibt im Land, wo dringend geholfen werden muss. Und das ist so ein bisschen, als ob die Weltgemeinschaft da überfordert davor steht oder einfach nicht genug hinguckt, weil es andere Orte, Kriege, Schauplätze gibt, die mehr Aufmerksamkeit abbekommen und die deswegen der Sudan, es wirkt wie ein vergessener Krieg.
Es sollte eigentlich eine Resolution geben vom UN-Sicherheitsrat für eine Waffenruhe, aber du hast gesagt, Russland hat nicht unterschrieben. Russland hat ein Vetorecht in diesem Sicherheitsrat, richtig? Das bedeutet, diese Resolution ist gescheitert?
Genau. Die ist damit gescheitert. Ich meine, es ist eine Resolution, ne? Das ist sowieso, danach hören die ja nicht auf zu kämpfen vor Ort im Sudan. Aber es wäre natürlich ein starkes Signal gewesen. Und das ist halt genau das Problem, dass der Sudan einfach da nicht genügend Fürsprecher hat und dass da einfach im Hintergrund nicht genug getan wird, um auch auf die anderen Länder, die Interessen in diesem Land haben, einzuwirken, dass die was machen, um an diese beiden Generäle heranzutreten, Hemeti und Burhan, dass die sich diesen Konflikt beilegen. Im Sinne der Menschen, die dort leiden, da wird einfach nicht genug diplomatisch getan.
Mhm. Warum hat Russland das nicht unterschrieben? Welches Interesse hat Russland an dem Krieg im Sudan?
Russland hat genau wie andere Länder in dieser Region ganz klar geopolitische Interessen. Also will den Sudan und auch Ägypten als Tor zu Afrika nutzen. Es ist ja auch bekannt, dass Russland immer stärker hier auch vor Ort in Afrika sich engagiert. Natürlich Interesse hat an Rohstoffen wie Gold, klar. Aber wie gesagt, das ist nicht nur Russland, die das Interesse haben, das haben andere Länder auch. Und das ist hier im Sudan ein großes Problem, dass es für viele sozusagen ein geopolitischer Spielball ist. Vor allen Dingen auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch die wollen sich den Weg nach Afrika offen halten und unterstützen die RSF und erhoffen sich natürlich sicherlich Rohstoffe wie Gold, aber auch einen Zugang zu den Häfen am Roten Meer. Das Rote Meer ist ja sehr wichtig für den Handel durch den Suezkanal mit dem Rest der Welt. Der Iran beispielsweise unterstützt die sudanesische Armee wiederum, also Burhan, mit Waffen und Munition. Also da hat jeder so seine Interessenlage, salopp gesagt, ein Bein in die Tür zu bekommen.
Also der Sudan, du hast es eben so gesagt, ist ein geopolitischer Spielball. Und damit ist ja auch die Zivilbevölkerung im Prinzip dieser Spielball, die Menschen, die darunter leiden. Das sind aktuell mehr als 11 Millionen Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Teilweise innerhalb des Sudan, teilweise in die umliegenden Länder, nach Ägypten, in den Tschad oder in den Südsudan. Aus europäischer Perspektive ist davon auszugehen, dass diese Menschen teilweise auch den Weg übers Mittelmeer suchen könnten, also Richtung Europa. Wäre es dann nicht im Interesse der EU, die Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen und dort in diesen Konflikt irgendwie einzugreifen?
Klar, es ist ja wie bei so vielen Konflikten so, dass die Menschen, bevor sie den Weg nach Europa überhaupt schaffen und machen können, eigentlich in die umliegenden Länder fliehen. Und das ist auch hier im Sudan der Fall. Also das ist genannt, Tschad nimmt sehr, sehr, sehr viele Menschen auf. Im Moment die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die war gerade im Tschad unterwegs und hat im Deutschlandfunk auch gesagt, dass man da mehr hingucken müsste.
Was wir tun können, ist mitzuhelfen, dass die Flüchtlinge hier eine Perspektive bekommen, weil ein großer Teil der Menschen wird im Tschad bleiben müssen. Weil
im Tschad hat sie an der Grenze ein Flüchtlingslager besucht, hat nochmal betont, dass Tschad ja selbst ein sehr, sehr armes Land ist und hat mehr Hilfe gefordert. Die Bundesregierung selbst unterstützt dort auch, dass die Menschen dort versorgt sind.
Was die tschadische Regierung hier voranbringt, sie will nämlich den Flüchtlingen Land geben. Sie hat sich vorgenommen, für 500.000 Menschen jeweils 1 Hektar Land zur Verfügung zu stellen, sodass sie selber Lebensmittel anbauen können und sich selbst versorgen können. Und diese Idee ist gemeinsam mit deutscher Hilfe entwickelt worden.
Ist, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen so ein Appell gewesen, dass die Nachbarstaaten, die diese Last haben mit den Menschen, die sie zusätzlich versorgen müssen, unterstützt werden müssen. Weil an die Ursachen dieses Konfliktes zu gehen, das ist wahrscheinlich noch etwas, wofür man echt einen langen Atem braucht. Aber es geht halt darum, einfach die Not der Menschen zu lindern, indem man halt schaut vor Ort, dass die Menschen dort aufgenommen werden können. Und das ist halt ja auch in vielen Ländern, in Ägypten oder im Tschad oder in Äthiopien, wo Menschen entfliehen, einfach eine schwierige Situation da für Flüchtlinge.
Also es gibt diese deutsche Initiative im Tschad. Davon abgesehen, was tut die EU bisher für die Menschen im Sudan?
Es gibt natürlich humanitäre Hilfe, das ist klar. Aber langfristig braucht es natürlich eine politische Lösung oder es braucht mehr Diplomatie, um diesen Konflikt zu beenden. Und da ist natürlich sehr, sehr viel mehr Hilfe oder Unterstützung oder auch Druck nötig von der internationalen Gemeinschaft, auch von der EU, eine diplomatische Lösung dazu finden und Einfluss zu machen, nicht nur auf die Konfliktparteien vor Ort, also auf diese 2 Generäle, sondern halt diese regionalen Mächte, über die wir gerade schon gesprochen haben, die Vereinigten Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten und auch Russland, auf die Druck zu machen, dass die halt ihre Unterstützung ja von den jeweiligen Konfliktparteien einschränken oder aufhören. Aber wir wissen selber, wenn da noch ganz viele andere Interessen und Ressourcen mit reinspielen, dann ist es natürlich immer noch schwieriger, da eine diplomatische Lösung zu finden, weil einfach so viele verschiedene Parteien so viele Interessen haben.
Das heißt, andere Länder von außen wären total wichtig für diesen Konflikt. Was müsste denn im Land selbst, im Sudan, passieren, damit da Frieden einkehren kann?
Die 2 Männer, die an der Spitze stehen von diesen beiden hochgerüsteten Truppen, Kämpfertruppen oder Armee, müssten Frieden schließen. Aber danach sieht es im Moment nicht aus.
Ich muss nochmal denken an die Ärztin, von der du erzählt hast, die du getroffen hast in Kairo, Hadil Abdel Said. Mhm. Die ist ja geflohen aus dem Sudan. Wie geht's ihr und was wünscht sie sich für die Zukunft?
Also ihr geht's gut. Hier in Ägypten hat sie mir gesagt, sie musste ihr Land verlassen wegen der Kämpfe, aber sie hat große, große Hoffnung, dass sie eines Tages wieder zurück kann. Sie ist jetzt auch noch in ständiger Verbindung, soweit es geht. Und diese junge Ärztin, Hadil, die ist halt auch weiter noch hier aus Ägypten dabei zu helfen. Und zwar beobachtet oder beaufsichtigt sie sozusagen Operationen aus der Ferne, weil es fehlt dort an Fachpersonal, an Ärzten. Viele sind geflohen, viele sind nicht mehr da. Und deswegen müssen manchmal einfach Menschen diese Operation übernehmen, die vielleicht eigentlich noch nicht aufgrund ihrer Ausbildung dazu geeignet sind. Und da hilft sie halt einfach via Smartphone denen so gut wie möglich, dass diese Operationen durchgeführt werden können. Und sie hat mir gesagt, dass der Sudan immer noch in ihrer Seele ist und dass sie eigentlich quasi noch im Sudan ist und auch so schnell wie möglich wieder zurück möchte.
Nina, vielen Dank dir.
Ja, danke dir.
Nina Amin aus dem ARD-Studio Kairo hat mit mir gesprochen über den Bürgerkrieg im Sudan, der eine dramatische humanitäre Krise ausgelöst hat. Mehr Informationen dazu findet ihr auch auf tagesschau.de und unsere Folge über den Südsudan verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Christine Frei, Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss. Und hier noch der heutige Podcast-Tipp für alle, die sich für internationale Themen aus der ganzen Welt interessieren. Der ARD-Weltspiegel-Podcast. Warum sind die Einwohner von Bali inzwischen sauer auf Touristen? Wie hat es China geschafft, sich so schnell zur Industriemacht zu entwickeln? Und wie setzen Ukrainerinnen Dating-Apps zur Spionage während des Kriegs ein?
Den Weltspiegel-Podcast mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD gibt's jede Woche eine knappe halbe Stunde in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.